In der Parasha dieser Woche gibt es diese sehr bekannte Schilderung. Jakob ist alt, sehr alt, krank, bald sterbend. Und Jakob und Josef entscheidet sich mit seinen Söhnen, den alten Vater zu besuchen. Wie sie dorthin gehen, Jakob sieht auch kaum noch, und er sieht aber, dass jemand da ist, und er fragt eigentlich, wer sind diese, die mit dir sind? Das heißt, daraus lässt sich schließen, dass Jakob zwar doch sehen konnte, aber nicht genug, um sie zu erkennen, nicht genug, um vielleicht die Details auszumachen. Fragt er, wer sind diese? Sagt Josef, Banaihem, das sind meine Söhne, Asher, Natan, Li, Elohim, Baseh, die der Gott Allmächtige mir hier gegeben hat. Vayomar, und Jakob sagte, Kachemna Elai, Va'avarechem, bring sie zu mir, ich möchte sie segnen. Und wie er das tut, dann stellt er seinen Sohn Ephraim an der linken Seite von Jakob und seinen Sohn Menashe an der rechten Seite von Jakob. Und Jakob, als er sie segnet, tut er eine Hand auf jeden Kind legen. Aber statt die Hände normal zu halten, also dass die rechte Hand auf dem Kind, der an seiner rechten Seite ist, und die linke Hand auf dem Kind, auf dem Haupt des Kindes, das an der linken Seite ist, zu legen, kreuzt er seine Hände. Dass die rechte Hand über das Kind links ist und die linke Hand über das Kind rechts. Sikel et yadav. Er kreuzte seine Hände. Ki Menashe bechor, denn Menashe war der Erstgeborene. Ja, und Josef hatte Menashe so aufgestellt, dass er an der rechten Seite von Jakob sein soll. Und stattdessen legt er seine linke Hand auf ihm. Die, die in den Chumash schauen, ich lese jetzt aus dem 48. Kapitel. Und gerade erzählte ich den Inhalt, sagen wir mal, vom Anfang des Kapitels bis zum 9. Vers. Entschuldigung, bis zum 14. Vers. Und dann segnet Jakob, er segnet nicht die Kinder direkt, sondern indirekt. Er segnet Josef, heißt das, weil Varechet Josef. Er segnet zuerst Josef. Und sagt er, der, der mich bisher gesegnet hat, er möchte die Kinder segnen. Also ich gebe dir den Segen, dass deine Kinder gedeihen. Also das heißt, er segnet die Kinder, er segnet damit Josef. Oder er segnet Josef damit die Kinder, so oder so. Und im 17. Vers sieht dann Josef, dass er seine Hände gekreuzt hat. Und er legte seine rechte Hand auf Ephraim. Und das fand Josef eigentlich nicht so ideal. Und er versuchte, die Hände richtig zu stellen. Sagt er sagt Josef im 18. Vers zu seinem Vater, Lokenavi, nein, 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 nicht so, Vater, Kiserbecho, das ist der Erstgeborene, bitte lege deine rechte Hand auf seinem Haupt. Und der Vater weigert sich. Sagte, ich weiß es und auch er wird groß sein. Aber der Kleine, der wird noch größer sein. Seine Kinder werden füllen, ja, werden sein unter vielen Völkern. Ja, das ist also, was dort geschehen ist. Und dann heißt es in der Zusammenfassung des Geschehens im 20. Vers, er segnete die Kinder an diesem Tage. Wie sagte er? Er sagte Folgendes. Yesimcha Elokim keEfraim v'chim Menashe. Entschuldigung. Becha yevarech Israel emor. Künftig wird man so segnen im Volk Israel. Yesimcha Elokim keEfraim v'chim. Möge Gott euch so machen wie Ephraim und Menashe. Das heißt, deine Kinder sind das Vorbild. So werden Eltern ihre Söhne segnen. Und dabei erwähnt er Vayasem et Ephraim lifnei Menashe. Ja, er legte den Ephraim vor dem Menashe, den Ephraim, der eben nicht der Erstgeborene war. Okay. Und Rashi kommentiert diesbezüglich Vayasem et Ephraim, Lifnei Menashe. Er setzte den Ephraim, er zog den Feind vor dem Menashe. Was soll das bedeuten? Sagt Rashi, ein Wort. Bevirkato. In seinem Segen. Wenn Rashi so etwas sagt, dann erstens erklärt er uns, wie Jakob gehandelt hat. In seinem Segen hat er das getan. Aber, wie wir schon vom Maharal wissen, sind auch ein Wort Kommentare von Rashi nicht, sagen nicht so wenig, sie sagen häufig viel mehr. Was kann das mit heißen? Das ist das Thema von Maharal. Sagt Maharal Folgendes. Bevirkato, in seinem Segen, auf diesem Wort kommentiert Maharal, dass Jakob den Ephraim nicht in allen Bereichen dem Menashe vorzog. Ausgerechnet beim Segen zog er den Ephraim vor, aber nicht in allen Bereichen. Denn Jakob sagte bereits zu Josef, dass seine zwei Söhne, Menashe und Ephraim, in dieser Reihenfolge, dass die einen Status haben, der sie mit den Kindern Jakobs gleichstellt. Das ist so ein bisschen merkwürdig, diese Idee. Was heißt das? Das heißt Folgendes. Es gibt 12 Stämme Israels. Nur eine von diesen 12 Stämmen hat eine andere Aufgabe oder ein anderes wirtschaftlichen Leben als alle anderen. Wieso? Ja, der Stamm von Levi, der wurde anders behandelt. Das biblische Modell sieht vor, dass das Land Israel in 12 Bundesländern verteilt wird, 12 Gebiete, 12 Länder, und dass jeder Bürger ein Kleinbauer ist. Jeder hat eine Parzelle Land. Nicht die wenigen werden die Erde, das Land dominieren und die vielen werden wie in Europa viele Jahrhunderte später quasi Leibeigenen sein, die kaum Rechte hatten, die sicher kein Land hatten. Nein, die biblische Utopie sieht vor, dass jeder Mensch oder jeder Mann, weil das eine patriarchale Verteilung ist, jeder Mann soll Land haben und auch die Frauen, die eben keine Brüder hatten, die Erben waren, die haben auch das Land geerbt. Das war eigentlich das biblische Modell, eine sehr, sehr gleichmäßige Verteilung des Landes. Nicht ganz, ganz gleich, aber trotzdem sehr, sehr gleichmäßig. Sehr anders, als was wir überall anders in der Welt für noch Jahrtausenden sehen. Und aber Levi ist ja die Ausnahme, hat ja kein Land. Levi hat Städte bekommen, aber nicht kein Bundesland, keine großen Felder. Levi kriegt Steuern und hat öffentliche Aufgaben, hat kein Land. Und wir brauchen aber 12 Stämme. Wenn wir nur 11 Stämme außer Levi haben und das Land wird in 12 aufgeteilt, dann haben wir ja keine 12 Stämme. Wir haben nur 11. Ein Stamm ist dann nicht territorial anwesend, sondern ist zerstreut. Und was dann geschieht, ist, dass die Stämme von Ephraim und Menashe, also dass der Stamm von Josef in 2 eingeteilt wird. Kurz gesagt, dort, wo Levi zählt, werden Ephraim und Menashe als ein Shevet, als Josef gezählt. Dort, wo Levi nicht zählt, wird der Stamm von Josef in 2 Shvatim eingeteilt, Ephraim und Menashe. Also Ephraim und Menashe sind wie Reuven und Shimon sagt Jakob. Dort steht auch Ephraim vor Menashe. Eigentlich hätte es heißen müssen, Menashe vor Ephraim. Eigentlich hätte man sagen können, dass auch hier und auch dort Jakob den Ephraim vorgezogen hat. Sagt Maharal, nein, das ist genau, was Rashi sagt. Rashi sieht hier durch. Man kann sich vorstellen, es gibt ja im biblischen Erbsystem soll der Erstgeborene, insofern es ein Junge ist, soll er eine größere Portion kriegen. Ich bemerke übrigens, dass im Mittelalter in Europa es häufig der Fall, war, nicht bei Juden, dass der Erstgeborene quasi alles bekommen hat. Das akzeptiert die Tora nicht. Der Erstgeborene kriegt eine größere Portion, aber nicht alles. Dann sagt Maral dazu, und das möchte ich jetzt zeigen. So. Lifnei Menashe sind Wörter, die eigentlich von Rashi zitiert werden. Das Lifnei Menashe ist ein Zitat aus dem Vers. Das Wort Bevirkato ist das eine Wort, das Rashi da erwähnt hat. Sagt Maral. Aber Masha Amar Yaakov Lema'ala, oben heißt es Ephraim und Menashe, ki Ruven und Shimon Yudi. Ephraim und Menashe seien wie meine Söhne, wie Ruven und Shimon. Sie werden also zu den Stämmen gezählt. Vigdim Ephraim, Lifnei Menashe. Auch hier ist Ephraim vor Menashe. Sagt er, Shema Chashav Yosef. Yosef konnte sich vorstellen. Shasa ze Yaakov lagdim et Ephraim lifnei Menashe. Ja, der Grund, dass Yaakov das getan hat, ist kedei litol bechora miruven. Ja, vielleicht war die Idee, ja, dass Ephraim als Erstgeborener von Yaakov zählt. Dass Ruven also hier halb enteignet wird. Velo yeh bechora lemenashe, nicht Menashe wird aber dieser neue Erstgeborene sein, sondern Ephraim. Hätte es geheißen, Menashe und Ephraim seien wie Ruven und Shimon, dann hätte Josef gedacht, Ruven ist ja ein Erstgeborener, Menashe ist auch ein Erstgeborener. Und beide gelten als Erstgeborene. Deshalb sagt Jakob, Ephraim und Menashe, Ruven und Shimon, Juli, er dreht die Namen um, er dreht die Reihenfolge um und Josef weiß noch nicht, dass Jakob später, was wir schon gelesen haben, aber Josef wusste es damals nicht, dass Jakob dann den Ephraim vor dem Menashe aus künftigen Gründen vorziehen wird. Das heißt, wie Josef hört, Ephraim und Menashe sind wie Ruven und Shimon, ist es für Josef nicht denkbar, nicht möglich zu denken, dass damit der Erstgeborene der Familie bestimmt, also der den Status im Erstgeborenen bestimmt. Denn Ephraim war ja kein Erstgeborener und es wäre für Josef auch nicht eingefallen, dass so sein jüngerer Sohn der Erstgeborene der Familie wird. Das ist ja zu verrückt. Wir sagen, Jakob hatte vier Frauen eigentlich, aber zwei Hauptfrauen, Rachel und Lea. Und das erste Kind, das geboren ist, war von Lea. Aber er wollte eigentlich gar nicht mit der Lea ursprünglich heiraten. Das war ja ein, er wurde dazu genötigt. Er wollte eigentlich mit der Rachel heiraten. Also ist der Erstgeborene von Rachel, nämlich Josef, ist sein echter Erstgeborene. Weil der einen Erstgeborenen hat, dann kann jetzt der Menashe zum Erstgeborenen der Familie werden. Das wäre eine Überlegung, die Josef hätte. Hätte Jakob gesagt, Menashe ist wie Ruven, Ephraim wie Shimon. Deshalb dreht Jakob die Dinge um. Am Anfang. Er sagt, nein, nicht Menashe und Ephraim sind wie Ruven und Shimon, sondern Ephraim und Menashe sind wir Ruven und Shimon. Jetzt kann Josef nicht denken, nicht glauben, dass gemeint ist, dass der jüngere Sohn von Josef zum Erstgeborenen Jakobs wird. Das ist ein zu großer Sprung. Das wäre ihm nicht eingefallen. Deshalb, Lefichach, jetzt bin ich auf der sechsten Zeile, Amar Ephraim Menashe ki Ruven und Shimon Juli. Ephraim und Menashe seien zu mir wie Ruven und Shimon. Nicht, dass das erstgeborene Recht zu Menashe geht und dass Ruven diese verlieren soll, ja, sondern es ist was ganz anderes. Ephraim und Menashe sind jetzt wie Söhne von Jakob. Sie springen eine Generation nach oben, ohne Bezug zu nehmen auf dem erstgeborenen Recht. Ja? Jetzt will ich erklären, was Maral damit sagt, weil es muss ja sinnvoll sein. Also bitte. Rashi gibt einen Kommentar von einem Wort. Nicht mehr ein einziges Wort. Und was Rashi damit meint, ist, dass nicht überall, wo Ephraim vor Menashe kommt, dass das bedeutet, dass der Ephraim vorgezogen wird. Man kann aus verschiedenen Gründen eine Liste in der umgekehrten Reihenfolge ablesen. Eine Möglichkeit ist, diese Liste in der umgekehrten Reihenfolge abzulesen, weil ich eben eine andere Reihenfolge will. Weil ich eben etwas anderes im Vordergrund wichtig machen will. Es kann aber auch andere Gründe geben. In diesem Fall ist der Grund, also in diesem Fall der von Maran erwähnt wird, ist der Grund dafür nicht, dass Ephraim vorgezogen wird, sondern weil er gleichgestellt wird. Ja, weil die Reihenfolge nicht viel ausmacht. Wir haben eigentlich einen ähnlichen Gedanke in Rashi selbst, aber nicht in unserem Chumash. Dafür müssen wir noch mehrere Monate warten. Als wir im Chumash Bamidbar, gegen Ende von Chumash Bamidbar, mehrmals die Töchter vom Herrn Slavchad begegnen, die fünf Töchter, hatte nur Töchter, keine Söhne, und diese Töchter haben seinen Anteil in Israel geerbt. Als wir diese fünf begegnen, dann ist die Liste, die Reihenfolge, in der diese fünf Frauen aufgelistet werden, nicht immer die gleiche. Es ändert sich. Und Rashi sagt dort, warum ist die Liste nicht immer gleich? Um zu sagen, dass die alle gleichwertig waren. Das waren fünf kluge, gescheite, gottesfürchtende, inspirierte Frauen. Und die waren alle würdevoll. Keine stach heraus als Anführerin oder als die Einzige, die gescheit war oder als die Dummste. Nein, die waren alle super. Ja, alle gleichwertig. Und alle bekamen auch einen Anteil in der Erbe ihres Vaters. Wiederum gleichwertig. Alle liebten das Land Israel. Gleichwertig. Ja. Also dort sehen wir das Listen, das heißt, wir haben hier ein Wort von Rashi, eine Analyse von Maharal, und eigentlich geht es nicht nur um das kleine Thema, was mit Ephraim und Menashe geschehen ist. Ist kein kleines Thema, aber es ist trotzdem, wir sehen hier, wie es dem Maharal gelingt, ein einziges Wort zu interpretieren, zu vergleichen, was an anderen Stellen steht, um daraus eine Methode zu entwickeln, um zu zeigen, dass wenn eine Liste nicht in der normalen chronologischen Reihenfolge aufgeführt wird, dass das verschiedene Deutungen haben kann. Für den Segen wird Ephraim erst aufgeführt. Aber Ephraim wurde hier nicht zum Erstgeborenen gekürt. Ja, er hat nicht den Status zum Erstgeborenen bekommen, sondern nur bei der Bracha. Nur für diesen einen, das ist das Raschia, betont, für diesen einen Punkt bekam Ephraim den besonderen Segen. Ja. Bevor dass wir ein anderes Stück noch anschauen, hat jemand hier Bemerkungen oder Fragen? Ja. Dann will ich das hier noch vorstellen hier. Okay. Wir haben im 28. Vers, das zeige ich jetzt mal, im 28. Vers eine ganz kleine Bemerkung von Maharal, aber auch noch, um noch eine kleine Vertiefung zu sehen. Am Ende des Segens. Kol ele shiftei Israel. Das sind, Jakob segnet seine 12 Söhne. Das sind die Stämme Israels. Shnemasar 12. Wieso, dasher die Berlehim avihem? Das ist, was ihr Vater ihnen gesagt hat. Vaivarechotam, er hat sie gesegnet. Ish asher kevirchato birach otam. Ish asher kevirchato birach otam ist nicht leicht zu übersetzen, zu interpretieren. Diese englische Übersetzung, behauptet, dass es heißen würde, er hat jeden nach seiner Art angesprochen. Etwas Passendes für jeden gesagt. Ich, Asher Kevirchato, würde heißen, jeder den passenden Segen. So hat er sie gesegnet. Jeder mit dem passenden Segen. Aber man kann es vielleicht anders sehen, und genau das tut Rashi. Und das werden wir hier jetzt sehen. Vesot asher diber lahem aviem berach otam, sagt Rashi, ish asher kevirchato, er hat jeden gesegnet, bracha ha'atida lavo. Das war nicht nur eine Bracha, sondern das war eine Vorsagung bezüglich der Zukunft. Jeder hat eine Bracha, die mit seiner Zukunft verbunden ist. Birech Otam, dann tut er sie so segnen. Ja? Was heißt Birech Otam? Es hätte eigentlich ein Einzahl. Wir haben hier ein Problem von Mehrzahl, Einzahl. Er hat jeden nach seinem Segen hat er sie gesegnet. Findet Rashi eigentlich grammatisch nicht, also nicht so, also ein bisschen umgänglich. Es hätte heißen müssen, Ish asher kivirchato birech otto im Einzahl. Warum heißt das im Mehrzahl? Sagt Rashi folgendes. Jeder hat einen anderen Segen bekommen. Aber manchmal gibt es Elemente, die miteinander im Konflikt stehen, also entweder oder. Zum Beispiel heißt es bei Yehuda, ja, Yehuda, ja, ishtachavu lecha bnei avicha. Deine Brüder werden sich zu dir bücken. Das heißt, wir sollen mittlerweile sehr, sehr gut diesen Ausdruck kennen. Wir kennen den Traum Josefs. Er hat geträumt, dass seine Brüder sich vor ihm bücken. Zwar nicht seine Brüder, sondern das heißt, die Bünkel haben sich zu ihm gebückt. Aber eigentlich hat er geträumt, dass seine Brüder sich vor ihm bücken. Und was heißt also sich vor ihm bücken? Er hat einen prophetischen Traum bekommen, dass er Vizekönig wird. Er wusste nicht genau, was geschehen wird, aber es war klar, er wird Herrscher. Wenn also Jakob über Jehuda sagt, deine Brüder werden sich vor dir bücken, heißt der Nächste, der den König später produzieren wird, das ist der Stamm von Jehuda. Jetzt, wenn, und dann sagt er im 10. Vers des 49. Kapitel, Lo yasur shevet mi Yehuda, der Stab wird vom Stamm Jehuda nicht weichen. Das heißt, dass für ewig, ab dem Moment, wenn ein König aus Juda kommt, werden die Könige Israels für ewig aus dem Stamm Juda kommen. Es ist also nicht möglich, um diesen Segen Juda zu geben und zu sagen, dass dieser Segen auch für die anderen Stämmen gilt. Das geht nicht. Das heißt, es gibt hier eine Exklusivität. Aber es gibt viele andere Segen, die hier gesprochen werden, die für allen passen und trotzdem an einen gegeben wurden. Der wird verglichen, so sagt Rashi, Yehuda hat die Kraft des Löwen. Binyamin reißt wie ein Wolf. Naphtali springt, also wird mit einem Hirsch verglichen, der so schnell über die Berge hüpft. Das ist eine Bildsprache, die Tieren als Metapher nutzt, aber damit werden die einzelnen Stämme gesegnet, sagt Rashi. Dieser Teil der Segen, der war distributiv. Damit wollte Jakob alle segnen. Alle bekamen diese Arten Segen gleich. Kommt Maharal und sagt, hallo, was meint Rashi? Dass die Segen von allen gleich waren? Das kann ja nicht sein, das stimmt ja nicht. Ja? Sagt, kommt Maharal und sagt genau, was ich gesagt habe. Sagt er, hey, bei Yehuda ist das ja nicht möglich. Bei Yehuda heißt es, dass das Zepter von Yehuda nicht weicht. Ja? Das kann nur für einen Stamm gelten. Und so etwas gibt es bei jedem, ja, was Rashi nicht sagt, was Maral deutlich hinzufügt, sagt er, Vechen kol habrachot, bei jeder Bracha, ja, gab es Aspekte, die nur für einen Stamm sind. Welche Aspekte, sagt uns Maral nicht. Das müssen wir versuchen zu verstehen. Ja. Und sagt er, aber trotzdem, in jenen Aspekten des Segens, die, wie Rashi das sagt, wie sie mit Tieren verglichen werden, das ist distributiv. Was fügt Maharal dem Rashi hinzu? Ganz wichtig, dass jeder Stamm etwas Besonderes bekommen hat. Was meint Maharal damit? Was hat jeder Stamm so besonders bekommen? Naja, schauen wir mal. Das ist jetzt sehr, sehr interessant. Nehmen wir Asher. Me Asher, sehen Sie alle, Asher auf dem Bildschirm, Me Asher Shmena Lachmo. Das Brot von Asher wird fett, wird reich sein. Vuiten Maldane Melech, er wird die königliche Genüsse wird er geben. Das heißt, das Land von Asher, das er in Israel haben wird, das Bundesland von Asher, wird landwirtschaftlich einen sehr, sehr fruchtbar sein, einen sehr guten Ertrag haben. Und wir haben ja auch Yehidan Nachash Alederich. Dann wird sein wie eine Schlange entlang des Weges. Shififon Aleorach, der übersetzt hier Shififon als wie ein Adder, aber es, ob das jetzt die einzige oder die beste Übersetzung ist, für welche Art Schlange das ist, ist jetzt eine Nebensache. Wichtig ist, dass es auch eine Schlange Aleorach, auch entlang des Pfades. Hanoshech ikvesus veipol ruchvuachor, er beißt die Fersen des Pferdes und der Reiter fällt. Was kann damit gemeint sein? Was heißt das, dass dann wie eine Schlange sein soll? Hat jemand einen Vorschlag?
Dann bedeutet der Richter, oder? Er macht die Rechtsprechungen.
Ja, und das, es gibt sicher dieses Wortspiel im Segen von Dan. Dan Yadin Amo. Aber was heißt das, dass er wie eine Schlange ist, die Ferse des Pferdes beißt?
Es hat so ein bisschen was Hinterlistiges.
Ja, und wo braucht man etwas Hinterlistiges? Wenn man vor einem mächtigen Feind steht, dann braucht man das. Und das heißt, daraus lässt sich schließen, dass dann mächtige Feinde ausgesetzt sein wird. Was für Feinde? Was glauben wir? Was für Feinde würde dann ausgesetzt sein?
Amalek.
Na, weil er ganz im Norden ist, dachte ich gerade.
Dann hatte zwei Territorien. Hatte erst im Süden angefangen, ging dann Richtung Norden. Und Amalek muss man jetzt nicht ausdrücklich erwähnen, darf man, aber muss man nicht. Ich meine, Amalek ist eine Instanz, ein Beispiel von vielen Feinden. Ausländische Feinde. Wir meinen jetzt nicht Bürgerkrieg, sondern wir meinen, dann wird an der Grenze leben. Und wenn dann an der Grenze lebt, also die an der Grenze leben, die sind ja viel mehr diese Gefahren ausgesetzt, als die tief im Inland leben. Und dann wird gesegnet, dass es ihm wie eine kleine Schlange gelingen wird, einen viel, viel, viel größeren Feind, wie diese Reiter auf dem großen Ross, auf dem großen Pferd, umzustürzen. Der Vergleich mit der Schlange ist natürlich ein Vergleich, den man in allen Schwatim verteilen kann. Aber in diesem Segen finden wir einen Hinweis auf eine spezifische Sache dieses Stammes, nämlich wo ungefähr sein Territorium sein wird. Sehr interessant ist da dann eben Richtung Norden ging, aber nicht im Norden angefangen hat, bringt Rashi dann Yadin Amo, das ist zum 16. Vers, ich lese das auswendig, Yinkom Nikmat Amo, er wird die Rache des Volkes üben, also er wird das Volk, die Verteidigung des Volkes, die Rache ausüben, gegen den Pelishtim. Wo sind die Pelishtim? Nicht im Norden. Entlang der Küste. Und damit ist das wiederum ein Hinweis auf dem Gebiet, wo dann sich niederlassen wird. Das haben wir auch mit gewissen anderen gewissen anderen Schwatim, das heißt Zvulun, im 13. Vers, das ist jetzt, dafür brauche ich kein Rashi, das ist sehr direkt. Zvulun nechof amim ishkon. Zvulun wird entlang der Küste ruhen. Zvulun nechof aniot, ja, er wird sein dort, wo bei der Küste die Boote sind, also der Hafen. Vyarkato al Zidon, und die Seite wird reichen bis zu Zidon. Zidon ist eine Stadt im heutigen Lebanon. Das heißt, wenn für manches es wichtig ist, zu interpretieren, damit man versteht, ich meine, weil dann müssten wir uns vervielfalten. Was bedeutet das? Wer braucht jetzt so eine Verteidigung? Wer muss ja eine Schlange gegen ein Pferd sein? Hier müssen wir nicht weit suchen. Der Name einer Stadt, die bei der Grenze seines Territoriums sein soll, ist gerade hier erwähnt. Das ist nicht distributiv. Und das ist, was Maharal eigentlich sagt. Hier ist Maharal nicht besonders tief. Maharal hat sich relativ kurz gefasst, was Maharal getan hat. Es hat einen Rashi genommen, der relativ klar ist, aber nicht ganz. Und er hat ihn deutlicher gemacht. Das ist auch ein Teil der Arbeit, die Maharal macht. Also nicht jedes Mal führt uns Maharal auf eine sehr lange Reise. Manchmal, wenn wir Maharal verstehen wollen, ist wichtig zu verstehen, dass in seinem Werk Gur Aryeh Maharal einerseits die Zitate unserer Weise auslegen, erklären und verteidigen möchte, aber andererseits ist das ein Kommentar von Rashi. Der Held dieses Werkes in Maharal ist Rashi. Und das heißt, dass auch dort, wo Rashi etwas sagt, das gar nicht schwer zu verstehen ist, doch das wird Maharal auslegen. Und wenn wir eben Maharal zu in Gur Aryeh verstehen wollen, Zugang davon wollen, dann müssen wir auch diese Artenkommentar von Maharal kennenlernen. So, das war's für heute von meiner Seite. Ich möchte